Ja, möchte ich euch erstmal recht herzlich begrüßen heute Abend zu meiner Eingangsvorlesung hier bei euch im Kurs zum Thema die Ideologie der prozessorientierten Homöopathie. Ich würde es gerne so handhaben, dass ich jetzt euch erstmal ein paar Sachen erzähle bis zur Pause. Und anschließend ihr ganz viel Zeit und Raum und Muße habt, zu den Dingen, die ich euch erzählt habe, Fragen zu stellen. Und ich mich dann bemühen werde, solange mir das möglich ist, eure Fragen zu beantworten. Wenn während meines Referats jemand Verständnisfragen hat, weil er einfach was nicht verstanden hat, oder ich irgendein Wort benutzt habe, was ihm fremd ist, bitte sofort Hand hoch. Verständnisfragen beantworte ich immer sofort. Erstmal ganz kurz nochmal was zu mir. Für die, die am Einführungsabend nicht da waren. Mein Name ist Andreas Krüger. Ich darf seit 25 Jahren dieses Haus hier leiten. Bin für das gesamte Haus verantwortlich. Auf alle Fälle für den didaktischen Bereich und leite den Fachbereich Homöopathie und unterrichte hier an diesem Haus im Tageskurs homöopathische Arzneimittellehre und bei euch ein paar wenige theoretische Themen. Andererseits leite ich und gestalte auch zum großen Teil den homöopathischen Sonntag, der ja ein integraler Bestandteil eurer Ausbildung ist. Also wenn ihr, ich glaube nächsten Sonntag ist Hoso, da hinkommt, kostet euch das kein Pfennig Geld, weil ist in eurer Ausbildung integriert. Habt ihr schon Schülerausweise? Gut, dann müsst ihr einfach sagen, ihr seid im Prozum 15, habt noch keine Ausweise. Der Türmensch ist zwar angehalten, nur mit Ausweis einzulassen, aber dann muss der mich halt rufen und dann bestätige ich eure Anwesenheit hier in diesem Kurs. Ja, sonst in meiner Praxis übe ich Homöopathie aus. Zu 95% das, was wir hier prozessorientierte Homöopathie nennen. Die restlichen 5% verteilen sich auf andere homöopathische Formate. Und ich übe in meiner Praxis noch weitere Formate aus, unter anderem personale Arbeit am Leib nach Dirkheim, die ich hier auch an diesem Hause unterrichten darf. Ich arbeite in meiner Praxis mit schamanischer Medizin, wo ich hier innerhalb des Verbandes auch eine Ausbildung anbiete, Wolf und Engel. Und ich arbeite in meiner Praxis mit avatäterischer Seelenhaltungsarbeit, wo ich auch die große Ehre habe, das hier innerhalb des Hauses als Trainingskurs anbieten zu dürfen. Man kann sagen, alles, was ich in meiner Praxis tue, lehre ich auch. Und das macht mich persönlich sehr glücklich, weil ich immer merke, durch das Lehren verstehe ich oft erst die Sachen, die ich tue. Ich tue ganz oft Sachen und die funktionieren, aber ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was tue ich da und warum tue ich es da. Ich tue es. Und durch das Lehren gelingt es mir denn oft ein Verständnis eigentlich zu kriegen, erst dessen, was ich da tue und primär durch die Fragen. Ich bin Doppelkrebs und wer ein bisschen Ahnung von Astrologie hat, der weiß, der Doppelkrebs ist ein Mensch. Peter Orban hat den Doppelkrebs mal so beschrieben, wenn du den Doppelkrebs fragst, was machst du heute, sagt der Doppelkrebs mit. Und so ist es bei mir, wenn ich mit Menschen zusammen bin und die fragen mich nichts, weiß ich oft überhaupt nichts zu sagen. Aber wenn man mich was fragt oder wenn ich wie heute hier von Petra einen klaren Auftrag kriege, dann geht es wunderbar. Ich habe oft Angst, mich mit Leuten zu treffen, weil ich gar nicht weiß, was soll ich mit denen erzählen. Ich habe so wenig Fragen. Ich habe tatsächlich ganz wenig Fragen. Ich bin fast fraglos. Und wenn ich die dann treffe, Und ich hatte mal so einen ganz entspannenden Abend, da habe ich mich mit einer Schülerin getroffen nach Ende ihrer Ausbildung und die hat sich immer gewünscht, sie will mal mit mir essen. Die hat gesagt, ja, wenn deine Ausbildung zu Ende ist, dann machen wir das. Und dann trafen wir uns und ich dachte schon den ganzen Tag, mein Gott, was soll ich mit dir so lange erzählen? Und dann kam sie und hat gesagt, Andreas, ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben. Hat einen Zettel rausgeholt, da standen 18 Fragen drauf, wusste ich, der Abend ist gerettet. Es war ein total entspannter Abend, ich arbeitete diese 18 Fragen durch und wir waren irgendwie um 12 Sternhagel betrunken, weil wir während dieses Abends noch 11 Desperados tranken, jeder 11. Und dann habe ich sie irgendwie zu ihrem Bus begleitet und bin dann in mein Bett gewankt und dachte, herrlicher Abend, kommt einer und hat Fragen. Also ich habe homöopathisch, es ist interessant, Verlangen gefragt zu werden. Aber nicht, weil ich denke, dass ich so schlau bin und so viel zu sagen habe, sondern weil ich, wenn ihr Calcium Carbonicum lernt als homöopathisches Mittel, werdet ihr euch daran erinnern, ein zutiefst reaktiver Mensch bin. Ich aktiviere mich re. Und wenn mich keiner primär aktiviert, sitze ich da und bin ziemlich glücklich. Aber wenn einer kommt und sagt, komm, jetzt geht's los, dann bin ich sehr leicht darauf dann aktivierbar. Also überlegt euch Fragen, schreibt sie auf, außer die Verständnisfragen, die stellt er gleich. Und es liegt an euch, wie spannend dieser Abend heute wird, weil ich bin das Produkt eurer Fragen. Ja, den Auftrag, den ich von Petra Thiele gekriegt habe, ist, ich soll über die Ideologie der prozessorientierten Homöopathie sprechen. Bevor ich über die Ideologie der prozessorientierten Homöopathie spreche, wobei ich nicht über die Ideologie der prozessorientierten Homöopathie sprechen kann, das wäre nicht prozesshaft. Ich kann nur über die Ideologie der prozessorientierten Homöopathie sprechen, die ich praktiziere. Und ich kann auch nur über die Ideologie der prozessorientierten Homöopathie sprechen, wie ich sie heute praktiziert habe. Weil prozessorientierte Homöopathie bedeutet an sich, dass sie sich ständig verändert, primär dadurch, dass sich der Therapeut ständig verändert. Also ist auch diese Ideologie ständig in Veränderung. Also es gibt keine Ideologie der prozesshaften Homöopathie, der prozessorientierten Homöopathie. Es gibt nur die Ideologie der prozessorientierten Homöopathie im Hier und im Jetzt, im Heute. Vielleicht hat sich die bis heute Abend um 10 schon wieder verändert. Durch unsere Gespräche, durch eure Fragen, würde ich diesen Vortrag vielleicht morgen anders halten. Das ist ganz wichtig. Prozess bedeutet Bewegung. Prozess bedeutet unterwegs sein. Prozess bedeutet Nomadentum. Es gibt Leute, die sagen, sie machen klassische Homöopathie, streng nach James Taylor Kent. Eine relativ große Richtung innerhalb der Homöopathie. Und die sind ganz stolz darauf, dass sie seit 100 Jahren das Gleiche machen. Immer das Gleiche. Immer alle das Gleiche. Ist völlig in Ordnung. Diese Homöopathie ist nicht schlechter, aber ich glaube auch nicht besser wie unsere. Sie ist einfach völlig anders. Und sie ist eine ganz wunderbare Homöopathie für Menschen, die gerne immer das Gleiche machen. Ich finde das wahnsinnig langweilig. Ich finde es schon langweilig, 2 Tage hintereinander das Gleiche zu machen. Also wenn ich irgendwie ein Vierteljahr mal irgendwie was Gleiches mache, dann denke ich, jetzt muss mal irgendwas passieren. Sonst kriege ich irgendwie Moos am Hintern. Also Prozess heißt Bewegung, heißt geistiges, mindestens geistiges Nomadentum. Der Begründer der Homöopathie, der Samuel Hahnemann, war ja ein Nomade. Der ist ja immer umhergezogen, immer unterwegs gewesen, immer auf Achse, immer. Und viele große Homöopathen waren Nomaden, immer unterwegs. Ich weiß gar nicht, Holger, gibt es eigentlich Idee und Wirklichkeit der Homöopathie von Fritsche noch irgendwo zu kaufen? Ihr solltet alle 2 Bücher lesen, wenn ihr euch für prozessorientierte Homöopathie wirklich interessiert. Ihr solltet viele Bücher lesen, aber zwei auf alle Fälle. Von meinem Haus und Hof homöopathischen Philosophen Herbert Fritzsche. Das erste heißt Idee und Wirklichkeit der Homöopathie. Das ist die Biografie Samuel Hahnemanns. Ich finde, man sollte immer, wenn man eine Methode erlernt, die Biografie eines Menschen kennen. Man versteht Stalinismus nicht ohne die Biografie von Stalin. Man versteht Faschismus nicht ohne die Biografien von Hitler, von Franco und von Mussolini. Also die Biografie gibt oft einen Einstieg in die Lehre. Wenn Sigmund Freud Hysteriker gewesen wäre, dann wäre die Analyse heute eine Tanztherapie. Er war kein Hysteriker, er war höchstwahrscheinlich ziemlich schizoid. Darum hat er seine Patienten nicht gerne angeguckt, die mussten liegen und er hat hinter ihnen gesessen. Also Politik oder Therapie ist nicht irgendwie eine Summe von, sondern hat ganz stark mit den Menschen zu tun, die sie initiieren, die sie bewegen. Und das bedeutet, sie hat immer ganz viel mit den Biografien dieser Menschen zu tun. Wenn ich eine andere Biografie gehabt hätte, dann würde diese Schule heute anders sein. Denn wärt ihr in einem anderen Forum, ihr würdet eine andere Homöopathie lernen. Wenn ich nicht 25 Jahre lang furchtbarste Migräne gehabt hätte, dreimal die Woche, bis sich meine Leber fast unter den Schmerzmitteln aufgelöst hat, und ich nicht durch Homöopathie, die eigentlich total prozesshaft gedacht hat, ohne dass der Mann jemals gesagt hätte, er macht prozessorientierte Homöopathie, wenn ich die nicht erlebt hätte und bei mir so wirksam erlebt hätte, dann hätte ich eine andere Homöopathie angefangen. Wenn ich das erste Mal bei einem Homöopathen gewesen wäre und der hätte mir ein Mittel gegeben, was nach den Regeln der klassischen Homöopathie gewählt worden wäre und der hätte meine Migräne weggeputzt, dann wäre ich wahrscheinlich klassischer Homöopath geworden. Aber ich hatte einen Homöopathen, der ohne es zu wissen, total prozessorientiert dachte, den guten alten Dr. Sigmund, dem erzählte ich von meiner Migräne und erzählt, wie furchtbar die war und dass ich dann immer Womex gegen die Übelkeit und Ergogranitzäpfchen gegen den Schmerz nehmen musste und dass ich fast keine Leber mehr hatte und. Und dann sagte der einfach nur, was sind denn das für Bomben, die Sie täglich in Ihrem Kopf zünden, damit Sie sie nicht in der Welt zünden? Eine typisch prozessorientierte Frage. Nach der guten Absicht des Symptoms, nach dem Sinn der Krankheit, stellt die klassische Homöopathie nicht, stellen fast alle homöopathischen Formate so nicht. Diese Frage ist eine typisch prozessorientierte Homöopathiefrage. Was ist der Sinn deines Leidens? Wo will dich dein Leiden hinbringen? Was lebst du in deinem Leiden, was du nicht in deiner Lebenswirklichkeit lebst? Ja, und dann erzählte ich dem Dr. Sigmund, dass ich überhaupt keine Bomben zünde, dass ich Bomben zünden furchtbar finde, weil ich bin ein Hippie. Make love, not war. Und ich finde Aggression furchtbar. Und ich finde, alle Menschen sollten überhaupt keine Aggression haben. Und meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Menschen, die sich lieben, streiten sich nicht. Ich glaube, ich habe mich das erste Mal mit 28 Jahren mit einer Frau gestritten. Nachdem ich endlich eine Frau kennengelernt habe, die Skorpionsonne ist. Und Skorpionsonne, das sind die optimalen Partner mit Krebssonne. Ich als Doppelkrebs brauchte eigentlich eine Frau, weil ich liebe Frauen, die doppelter Skorpion ist. Das wäre meine optimale Partnerin, habe ich noch nicht gefunden. Aber ich bin ganz gut mit einer reinen Skorpionsonne schon bedient. Und ich brauchte wirklich so eine Skorpion-Sonnenfrau, die mich dazu brachte, mich mit ihr zu streiten. Ich habe mich vorher einfach nicht gestritten. Man konnte mit mir machen, was man wollte, ich habe mich einfach nicht gestritten. Ich habe Migräne gekriegt. Und wenn ich Migräne hatte, habe ich mich nicht gestritten. Und meine Mutter hat immer wieder gesagt, Menschen, die sich lieben, streiten sich nicht. Das nennt man eine Glaubenssatzimplantation. Und das hat dieser Dr. Sigmund ganz wunderbar herausgekriegt. Dann hat er mir ein Mittel gegeben, Glonoinum, Nitroglycerin. Aus Nitroglycerin werden Bomben gebaut. Und dann habe ich das genommen, 1980, und seit diesem Tag, Glonoinum D8, tiefe Potenz. Tiefe Potenzen helfen genauso gut wie hohe Potenzen. Dieses ganze Potenzgerede ist eher ein sexuelles Problem. Die Potenz ist nicht unwichtig, aber sie ist überhaupt nicht so wichtig, wie alle Leute sagen. Sie hängt primär mit der Potenz des Behandlers zusammen und sollte der ähnlich sein. Aber heilen tun alle Potenzen, alle. Es gibt eine Schule in der Homöopathie, die Segal-Homöopathie, eine wunderbare Homöopathie. Die arbeiten primär mit D3 und behandeln alles mit D3, alles. Die schwersten psychischen Probleme mit D3. Und dann gibt es andere Schulen, da wird alles nur mit 500.000 behandelt. Und die sagen, anders kann man nicht Homöopathie machen, alles Quatsch. Wenn euch irgendjemand erzählt, man kann was nur so machen, dann ist ja alles nur nicht prozessorientiert. Weil Prozess bedeutet, eigentlich ist alles möglich. Jeder hat seinen Prozess. Ganz wichtig. Es gibt nicht eine Homöopathie. Es gibt ganz viele Homöopathien. Es gibt so viele Homöopathien wie Homöopathen. Also, wo komme ich her? Einer muss ich immer merken, wo ich herkomme. Ich habe nämlich noch ein zweites, absolutes Leitsymptom. Das ist nicht Calcium Carbonicum. Das ist Medurinum. Neigt zu, Exkursen. Ich habe normalerweise in meinen Tageskursen immer 2-3 Leute, die achten immer, wenn er anfängt abzuschweifen und machen sich ein bisschen Notizen. Und wenn ich dann irgendwie nicht weiß, wo bin ich jetzt eigentlich, dann sage ich, wo komme ich her? Und dann sagen die immer, ja, du kommst von da und vorher warst du da und eigentlich wolltest du davon reden. Und dann taste ich mich wieder zurück. Also Herbert Fritzsche, Idee und Wirklichkeit der Homöopathie. Ich war dabei, dass man Methoden nur verstehen kann, wenn man die Menschen kennt. Ich glaube, dieses Buch gibt es nicht mehr im Handel. Das heißt, ihr müsst es über, wo kriegt man das, Amazon oder wie heißen diese Dinger? Ihr braucht kaufen. Oder direkt über Antiquariate. Das zweite Buch von Herbert Fritzsche, was für die Prozesshomöopathie ganz wichtig ist, das heißt, die Erhöhung der Schlange. Das ist der geistig Erhöhung der Schlange. Das ist der geistig-philosophisch-esoterische weißmagisch-alchemistische Hintergrund der Homöopathie. Wunderbares Buch. Für alle, die Homöopathie nicht nur, was auch sehr wichtig ist, als Handwerk lernen wollen, sondern die Homöopathie lernen wollen als alchemistisches Wandlungsmedium für Menschen. Die müssen dieses Buch eigentlich lesen. Müssen muss überhaupt keiner was, aber ich empfehle das jemand, der das nicht nur ihr brauchen will, die Homöopathie, um Knieschmerzen wegzumachen, sondern wer mit mir dem Auftrag meines hochverehrten Lehrers Rabbi Salman Shalomi Schachter folgen will. Salman sagte mal zu mir in dem Jahr, als ich sein Schüler wurde und er mich initiiert hat in seine Schülerschaft, Jingelchen, die Welt ist eigentlich verloren. Nur eins kann die Welt noch retten. Und das ist die Alchemie. Und die Alchemie der heutigen Zeit ist die Homöopathie. Ich weiß nicht, ob er recht hat. Wobei ich glaube eigentlich, Salman hatte eigentlich fast immer recht oder hat fast immer recht. Jedenfalls glaube ich das einfach so. Ich erschöpfe mir eine Wirklichkeit, dass er recht hat. Naja, und dementsprechend handle ich. Ich glaube tatsächlich, dass die Homöopathie mindestens ein Fünkchen ist zur Rettung der Welt. Ja, also wer das auch glaubt, der sollte dieses Buch lesen. Weil dieses Buch führt in diese Ebenen von Denken und Fühlen und Wandeln, wo es um mehr geht, wie nur um Knieschmerzen wegmachen. Wobei Knieschmerzen wegmachen wunderbar ist, wunderbar. Aber es gibt noch mehr. Dann gibt es noch ganz viele Bücher, die ihr lesen solltet. Natürlich alle meine Bücher, ist ja logisch. Alle meine Bücher müssen zuerst gelesen werden. Ich mache keine Werbung für meine eigenen Bücher, jedenfalls nicht so offensichtlich, eher so hintenrum. Wer sich für meine Bücher interessiert, der möge anklicken Homöopathie und Symbol. Bei Homöopathie und Symbol gibt's alle meine Bücher. Ich weiß nicht, ob es mein neuestes gibt, Berliner Homöopathie 2. Das sind Bücher, die habe ich zusammen mit meinem Bruder geschrieben. Das ist meine Arzneimittellehre, die ich rausbringe. Da gibt es Berliner Homöopathie 1 und Berliner Homöopathie 2. Das ist im Verlag Volksheilkunde. Ich weiß nicht, ob die Martin auch hat. Aber sonst hat Martin alle meine Bücher. Alle. Und wenn ihr mit einem anfangen wollt, was eurer prozessorientierten Homöopathieausbildung noch am wichtigsten ist, dann solltet ihr mit, wie heißt das letzte bei Martin, Weg und Wunder, der Interviewband 25 Jahre prozessorientierte Homöopathie, guckt, was das Neueste ist. Es ist ein Band, wo ganz viele Interviews mit mir drin sind, Interviews geführt in den letzten 20 Jahren, wo sich die Entwicklung der prozessorientierten Homöopathie ganz schön abzeichnet und wo ich eigentlich alles nochmal beschreibe und benenne, was in einer prozessorientierten Homöopathie von Wichtigkeit ist. Ich glaube, es heißt Wandlung und Wunder, na so heißen meine Bücher eigentlich alle, Weg und Wandlung, irgend so was. Weg, Wandlung und Wunder vielleicht. Guckt bei Martin, vor anderthalb Jahren erschienen. Alle CDs von mir, inzwischen viele, viele hundert, gibt's für euch als Schüler bei Holger. Martin hat die auch alle, aber die Schüler verweisen wie an Holger. Bei Holger gibt's für die Schüler Sonderrabatte und ihr habt ja nun vielleicht nicht alle so viel Geld. Also alles, was es für die Schule gibt, kann man bei Holger beziehen, außerschulische Martin, ja, bevor ich über die Ideologie der prozessorientierten Homöopathie sprechen kann, über meine hier und heute, hier im Jetzt, im Hier und Jetzt, eigentlich könnte man prozessorientierte Homöopathie auch gestaltorientierte Homöopathie nennen, weil diese Idee des Hier und des Jetzt, die Friedrich Perls in die Gestalttherapie hineingebracht hat, die gilt eigentlich auch für die prozessorientierte Homöopathie. Wir gucken immer hier und jetzt, was braucht der Prozess des Patienten. Mal hier und jetzt, heute. Was brauchst du heute? Nicht, was brauchtest du vorgestern. Nicht, was brauchtest du morgen. Nicht, was brauchst du heute? Heute. Ja, vorher muss ich ein paar Worte zur Ideologie der Medizin sagen. In die prozessorientierte Homöopathie eingebettet ist, zur Ideologie meiner Medizin, zu der auch alle meine anderen Verfahren gehören. Ich nenne diese Medizin eine demokratische Medizin. Das heißt, die prozessorientierte Homöopathie ist ein Teil einer demokratischen Medizin, wie ich sie nenne. Was ist Demokratie? Eine Herrschaft, die vom Volke ausgeht. Das heißt, die Grundmaxime einer demokratischen Medizin ist, dass sie von einem Therapeuten ausgeübt wird, dessen oberster Souverän der Klient ist, in der Gesamtheit seiner Schöpfung. Und nicht irgendein System, nicht irgendein Format, was er nur durch Zufall mal gelernt hat, auch nicht seine eigene Meinung über richtig und falsch, über gesund und krank. Das ist in einer demokratischen Medizin alles ganz, ganz unwichtig. Sondern in einer demokratischen Medizin gibt es den Patienten, der, und das wäre ein Dogma der demokratischen Medizin, alles weiß. Alles weiß. Der demokratische Therapeut verneigt sich tief vor der Weisheit und der Schöpferkraft seines Klienten. Und er geht tatsächlich davon aus, sehr radikale Aussage, dass der Patient alles weiß, warum er krank geworden ist und auch alles weiß, warum er wieder gesund wird. Das ist ein Dogma, könnte man sagen, der demokratischen Medizin, so wie ich sie verstehe, nur ich. Ihr werdet erleben, an dieser Schule unterrichten auch Leute, die bei aller Liebe, die wir zueinander empfinden, andere Dinge anders sehen. Das ist völlig in Ordnung. Weil Prozess bedeutet, fünf verschiedene Leute in ihren Prozessen, am Prozess ihrer Klienten orientiert, total demokratisch, können trotzdem unterschiedliche Anschauungen über unterschiedliche Prozesse haben. dann sind sie trotzdem alle prozessorientiert. Ob sie demokratisch sind, entscheidet sich, ob sie ihre Vorstellung über die Vorstellung des Klienten stellen. Wenn sie das tun, sind sie zwar prozessorientiert, aber nicht demokratisch. Der demokratische Therapeut, so viel er auch weiß, stellt dieses Wissen völlig zurück und versucht nichts anderes als das Wissen des Klienten um sein Krankwerden und um sein Heilwerden sichtbar zu machen. Der große Vater und Schöpfer einer menschengerechten Seelenheilkunde, der hochverehrte Sigmund Freud, hat mal frei nach, ich zitiere es auch, ein weiteres Symptom für mich, Medurinum vierwertig, zitiert ständig falsch. Ich glaube, dieses Zitat ist von Sigmund Freud. Es könnte auch sein, dass es von mir ist und ich habe es einfach vergessen, dass es von mir ist. Aber ich glaube, es ist von Sigmund Freud, jedenfalls irgendwie so ähnlich. Also ich glaube, Sigmund Freud hat gesagt, dass die Aufgabe des Therapeuten eigentlich nur ist, ein Gefäß zu werden, in das die Seele des Patienten hineinfließen kann, um sich selbst zu schauen und um sich selbst zu erkennen. Ich finde das wunderbar. Ich finde das wunderbar, dieses Bild. Viele Patienten haben mich schon verlassen, weil sie sind zu mir in die Praxis gekommen, irgendjemand hat mich empfohlen. Und ich sitze dann da und ich höre einfach zu. Und ich höre einfach zu. Und warte tief davon überzeugt, dass sich die Seele mir offenbaren will auf diese Offenbarungsbotschaften. Und dann sagt der Patient, ja, aber Sie fragen ja gar nicht. Sag ich, na, vielleicht frage ich noch was. Irgendwann, nachher. Aber erstmal höre ich Ihnen nur zu. Und ich habe von meinem hochverehrten Lehrer Jürgen Becker, meinem homöopathischen Wurzellama, gelernt, dass der Patient fast immer wörtlich um das Mittel ruft. Er sagt jetzt nicht jedes Mal wörtlich, ich brauche Pulsatilla, Pulsatilla, Pulsatilla. Wobei manchmal träumen die Patienten das. Manchmal träumt ein Patient, er begegnet mir in irgendeiner Bar, ich bin der Barmixer. Und dann stelle ich ihm Drink hin und sage, da ist Pulsatilla drin, ich würde es heilen. Dann kommt der Patient zu seinem nächsten Termin und sagt, der Krüger ist ja völlig irre. Ich habe geträumt, du gibst mir einen Drink, sagst, da ist Pulsatilla drin. Sag ich, oh, ich sage, welche Potenz? Sagt er, nee, hast du nicht gesagt. Sag ich, gut, dann muss ich das jetzt entscheiden. Und das ist auch ein Ausdruck meiner tiefsten Demokratie. Solidarität, meines tiefsten Demokratieverlangs, dass ich so einem Traum immer folge. Außer das Energiesystem des Patienten hat mir einen anderen Auftrag gegeben, wie ich es behandeln soll. Aber wenn der Auftrag nicht klarer definiert wäre oder wenn er hieß, was die meisten Aufträge in meiner Praxis an mich sind, behandle mich prozessorientiert, traumorientiert, dann kriegt mein Patient auf jeden Traum, den er träumt, ein homöopathisches Mittel, bis sein Auftrag sich verändert. Also der demokratische Therapeut ist ein Mensch, der glaubt seinem Patienten. Viele Ärzte oder viele Heiler glauben ja dem Patienten nicht. Sie glauben, der Patient will sich verstecken, er will sich verstellen. Ich habe gelernt immer in meiner Ausbildung, man muss den Patienten enttarnen. Man muss ihm die Maske vom Gesicht reißen. Ich finde das alles total gewalttätig. Ich finde sowieso, dass Medizin meistens gewalttätig ist. Es gibt ja jetzt so diese irre Diskussion um diesen einen Psychotherapeuten, der mit psycholytischen Medikamenten gearbeitet hat. Und da sind Menschen gestorben. Das ist furchtbar. Das ist ganz furchtbar. Und ich habe mit den Menschen tiefstes Mitgefühl, aber auch mit dem Therapeuten, dessen Leben ist jetzt verpfuscht. Und ich finde auch, das ist völlig in Ordnung, dass dieser Mann die Verantwortung dafür tragen muss. Müssten wir ja alle. Dafür haben wir eine Haftpflichtversicherung. Und wenn der fahrlässig gehandelt hat, dann muss er auch die Schuld tragen und die Strafe. Was ich völlig irre finde an dieser Diskussion ist, wie die jetzt alle anfangen, über diese Therapieform zu schimpfen. Psycholytische Medizin mit Substanzen ist eine der ältesten Medizinen, die es gibt. Das haben schon die Schamanen vor 5 Millionen, naja, da gab es noch keine Menschen, aber vor 500.000 Jahren in den Höhlen des Neandertals gemacht. Da hat man schon Agaricus, den Fliegenpilz, verabreicht, um zu heilen. Da hat man schon Trancen gemacht, um Themen, um Programme zu löschen. Es wurde schon immer mit psycholytischen Substanzen gearbeitet. Und was tun jetzt alle oder wie tun jetzt alle, als wenn dieser Mensch, weil er das nur getan hat, ein furchtbarer Verbrecher ist? Das aber tagtäglich durch schulmedizinische Medikamente Hunderte von Menschen umkommen. Das tagtäglich, wir bleiben mal nur bei den Frauen, durch Wegschneiden von Gebärmuttermündern Hunderte von Frauen verstümmelt werden, dass tagtäglich Uterusse nur rausgenommen werden, weil der noch 3 Uterusse braucht für seinen Facharzt für Gynäkologie. Davon spricht kein Mensch. Jedenfalls nicht so laut wie über diesen armen Psychotherapeuten und seine furchtbar tragisch verstorbenen Patienten. Das finde ich scheinheilig. Eine so gewalttätige Medizin, wie wir heute die klinische Medizin erleben, völlig undemokratisch, die haut jetzt auf diesen Menschen nur so ein, um endlich mal sagen zu können, da ist der Böse. Und das Schlimme ist, die Heilpraktiker hauen so ja mit, was ich unmöglich finde. Ich habe mich schon immer offen zu meiner LSD-Vergangenheit bekannt. Ich sage nicht, dass man das machen muss. Ich sage auch nicht, dass das der einzige Weg ist. Aber es gibt Schlimmeres wie LSD. Es gibt Schlimmeres. Und sie sind schon viel, ich weiß ja gar nicht, ob der LSD benutzt hat in seiner psycholytischen Therapie. Wahrscheinlich nicht, weil er kein Gutes mehr kriegt. Weil es verboten worden ist ja seit vielen, vielen, vielen Jahren. Aber durch ganz normale Schulmedizin sterben jeden Tag 100-mal so viele Leute wie einmal in 50 Jahren an psycholytischer Therapie. Wie komme ich darauf? Weiß ich nicht. Es war gerade ein Ausbruch meines heiligen Zorns. Es macht mich sehr zornig, diese Geschichte, weil ich sie sehr verlogen finde, sehr verlogen. Und zum Glück bin ich inzwischen mutig genug, dank Glonuinum, dass ich jetzt keine Migräne kriege, sondern dass ich zornig bin. Ich bin gerade zornig wegen dieser Geschichte. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ist ja schön, wenn man Demokrat ist. Aber viele Patienten wissen ja gar nicht, warum bin ich krank, was ist der Sinn, wo will ich hin, was soll das alles? Ich wusste das auch nicht, dass meine Migräne eigentlich eine Schöpfung war, von mir kreiert, aus meiner Intelligenz geboren, um mich an mein Thema zu führen. Kraft, Fülle, Aggression, Ekstase, Orgasmus etc. etc. Ohne diese Migräne wäre ich wahrscheinlich nie zur bioenergetischen Therapie, zur bioenergetischen Analyse gekommen, die ich dann infolge meiner homöopathischen Behandlung begonnen habe. Ohne diese Migräne wäre ich wahrscheinlich heute noch wie 95% aller Männer orgastisch völlig impotent. Ohne diese Migräne hätte ich nie Wilhelm Reich, der hängt jetzt nicht mehr da, ist irgendwann mal abgehangen worden, war wahrscheinlich zu radikal. Hätte ich nie Wilhelm Reich kennengelernt. Ohne diese Migräne wäre ich nie Homöopath geworden. Also die Migräne war eine wahnsinnig sinnvolle Schöpfung. Ich hatte einfach das Glück, einem Menschen zu begegnen, der die nicht einfach nur wegmachen wollte, sondern der die verstanden hat. Und der mir sein Verständnis verbal und in Form des Arzneimittels, was für mich ja immer nichts mehr ist wie die nonverbale Weiterführung eines Gesprächs. Die Arznei ist für mich wie eine Kerze, die ich in der Kirche anzünde. Warum zünden wir in der Kirche Kerzen an? Damit die weiterbeten. Das ist der Sinn der Kerze. Ich gehe in eine Kirche, ich bete, meistens für irgendjemand, der Hilfe braucht, oder ich danke primär in meinen Gebeten in Kirchen. Und dann stelle ich eine Kerze auf oder mehrere. Und man sagt, die Kerzen beten weiter. Das ist der Sinn der aufgestellten Kerzen. So wie das Weihwasser nichts anderes ist wie eine Erinnerung, die Erinnerung an meine Taufe. Also Weihwasser, Erinnerung, Kerze, weiterbeten. Und die Arznei ist für mich die Weiterführung des Gesprächs und das Vordringen des Gesprächs in Ebenen, in die ich rein verbal gar nicht kommen würde. Ja, wie können wir nun den Willen des Patienten erfahren, wenn der vielleicht gar nicht weiß, jedenfalls nicht in seinem Tagesbewusstsein, warum er diese Krankheit erschaffen hat? In meiner demokratischen Medizin gibt es dafür ein ganz, ganz probates Mittel, was ich inzwischen bei fast 95% aller meiner Erstanamnesen empfehle anzuwenden. Ich empfehle das, man muss das nicht machen, ich behandle auch ohne das, aber ich empfehle es. Und es heißt, ich empfehle meinen Patienten, sich testen zu lassen. Was ist Testen? Testen ist ein, ja, ich würde mal sagen, urdemokratisches Medium, in dem ich alle meine Vorstellungen beiseite lassend, alle meine Überzeugung erstmal vor die Tür stellend, an das System des Patienten herantrete. Da ich jetzt mal so, nur mal, wir machen jetzt einen Fake, und zum Beispiel den Arm meines Patienten nehme, so, ich lasse die mal ganz locker. So, lass mal locker. Halt mal so, so, halt mal so. So, jetzt mal halten. Dann gucke ich mal, ah, so ihre normale Spannung. Und dann frage ich dich zum Beispiel, darf ich dich testen? Schwacher Arm. Darf sie nicht testen. Auch wenn ich sie total gerne testen möchte, aber als demokratischer Therapeut muss ich sagen, oh, ich darf dich nicht testen. Du willst mir gar nicht sagen, warum du krank bist. Dann muss ich erstmal damit. Dann kann ich fragen, darf ich dich denn trotzdem homöopathisch behandeln? Ah, ja. Ich darf sie homöopathisch behandeln, ich darf sie aber nicht testen. Das ist ja interessant. Und dann frage ich, soll ich dich denn lieber klassisch homöopathisch behandeln? Ach nee, Quatsch, das würde ich ja dann schon nicht mehr machen. Also wenn du mir sagst, ich darf dich nicht testen, würde ich sofort aufhören zu testen. Falsch, ich habe gerade gewalttätig gehandelt. Entschuldigung. Also ich würde dann nicht mehr weiter testen. Wenn sie mir sagt, ich darf sie nicht testen, höre ich sofort auf. Ich mache tatsächlich alles, was mein Patient von mir will. Das ist völlig irre. Aber es ist Demokratie. Ich bin in dem Sinne wirklich ein Radikaldemokrat. Ein Radikaldemokrat. Wenn der Patient kommt, na, ich mache nicht alles, was er will. Ich drücke keine Zigaretten an ihm aus. Das würde ich nicht machen. Aber ich mache fast alles. Letztens sagte ein Patient, der kam zu mir zur Leibtherapie. Und bei der Leibtherapie liegt meistens der Patient und ich berühre ihn. Und dann kam der Patient und hat gesagt, Herr Krüger, ich habe heute eine Bitte. Sag ich, ja, ich bitte, dass Sie sich mal hinlegen und ich berühre Sie. Und ich sagte, okay, kein Problem. Und ich habe vom Patienten eine wunderbare Leibtherapie gekriegt, habe trotzdem 100 Euro für die Stunde gekriegt. Es war herrlich verdientes Geld. Und das Schöne war, der Patient hat sich selbst behandelt. Weil ich bin nichts anderes wie sein Exkorporat in dem Moment gewesen, das aus ihm exkorporierte, herausverkörperte, was er dann behandelt hat. In der Leibtherapie gibt es ein Format, das nennt sich Behandlung des eigenen Schattens, wo ich zu dem Menschen, mit dem ich arbeite, sage, und ich stelle dich jetzt auf als meinen Schatten. Und der Patient, der nichts von mir weiß, also der Kollege, mit dem ich zusammenarbeite, der nichts von mir weiß, öffnet sich für meinen Schatten, nimmt den in sich auf, macht mit einmal ganz ulkige Bewegung oder nimmt ganz ulkige Haltung an, er weiß gar nicht warum, das ist wie in einer Familienaufstellung, und dann behandle ich mich selbst, indem ich ihn behandle. Das ist völlig irres Format. Sich selbst behandeln, dadurch, dass jemand anders das Problem übernimmt, ist sowieso eine wahnsinnig spannende Form von Behandlung. Also, jetzt gehen wir mal davon aus, du würdest sagen, ja, ich darf dich testen. Wunderbar. Dann frage ich, würde ich dich erstmal fragen, ich mache das nicht in der Praxis selbst, ich habe Leute dafür, die das machen. Und dann würde ich dich erstmal fragen, bin ich denn überhaupt der richtige Behandler für dich? Willst du mich? Und wenn du sagen würdest, nee, will dich nicht, dann würde ich tatsächlich sagen, hören Sie zu, Sie müssen jetzt nichts bezahlen, weil eigentlich hätte ich Sie ja schon auffordern sollen, sich vorher testen zu lassen, bevor Sie zu mir kommen. Also das geht jetzt hier auf meine Kappe, aber Ihr Energiesystem will eigentlich nicht, dass ich Sie behandle. Und ich akzeptiere das als Demokrat. Lassen Sie sich mal testen, wer für Sie der richtige Behandler ist. Weil es ist ganz oft so, dass Leute zu Therapeuten rennen. Das hilft alles nicht, was die tun. Und man sagt, ah, die Homöopathie ist schlecht oder die Akupunktur ist schlecht. Und dann lassen die sich irgendwann mal testen und dann kommt raus, völlig falscher Therapeut. Und dann testen sie, sie sollen zu Lieschen Müller gehen und dann gehen sie zu Lieschen Müller und Lieschen Müller macht das Gleiche. Und es hilft. Also, der Patient wählt in einer demokratischen Medizin seinen Therapeuten und der Test hilft ihm, an diese tief in ihm wohnende, oft völlig verschüttete Wahrheit zu kommen, was für ihn der richtige Therapeut ist. Wenn ich jetzt getestet habe, oder der Reik, oder die Tina von Hardenberg, oder wer auch immer, bin der richtige Therapeut für dich. Wunderbar, klasse. Wobei das nicht heißt, dass ich der einzige Therapeut für dich bin. Kann sein, dass du 5 richtige Therapeuten hast. Und dann kann man raustesten, welche sind diese 5 richtigen Therapeuten. Dann wird erstmal getestet, was brauchst du denn überhaupt für Therapien, um zu 100% gesund zu werden. Ich habe schon ganze Abendveranstaltungen gemacht, nur zum Thema Testen. Wer sich übers Testen näher informieren will, Holger hat bestimmt 4, 5 CDs, er sucht die besten für euch raus zum Thema Testen. Und es wird auch jedes Jahr mindestens einmal hier bei uns am Haus ein Testkurs angeboten, wo ihr von meinen Meisternschülern, Reik Schörling und Adrian Pontius und Katrin Schörling, wunderbar das Testen. Also, wir gehen mal davon aus, ich bin der Richtige. Und wir gehen mal davon aus, dass das Energiesystem sich von mir wünscht, ich soll mit dir Homöopathie machen und ich soll meinetwegen mit dir avatäterische Seelenhaltungsarbeit machen. 17 Sitzungen avatäterische Seelenhaltungsarbeit wünscht sich dein System einmal die Woche und dein System wünscht sich von mir Homöopathie. Dann würde ich dein System weiterfragen, was für eine Art von Homöopathie wünschst du dir denn? Und dann sagt dein System, ich wünsche mir jetzt prozessorientierte Homöopathie. Ah, schön, wunderbar. Welches Unterformat der prozessorientierten Homöopathie wünschst du dir denn? Wünschst du dir schattenorientiert? Wünschst du dir atta-orientiert? Wünschst du dir traumorientiert? Wünschst du dir etiologieorientiert? Wünschst du dir potenzialorientiert? Und dann sagt dein System traumorientiert. Und dann frage ich dein System, wann willst du denn das nächste Mal getestet werden wieder, System? Vielleicht ändert sich ja irgendwann mal dein Auftrag und dann sagt dein System in 6 Wochen. Wunderbar, in 6 Wochen wirst du wieder getestet. Und so lange mache ich nichts anderes mit dir wie traumorientierte Homöopathie. Es kann auch sein, dass dein System von mir sagt, du, mach mit mir miasmatische Homöopathie. Kann ich ein bisschen? Habe ich kein Problem, sie zu machen, auch wenn ich sie nur ein bisschen kann. Weil dein System hat sich das ja gewünscht. Und ich gehe davon aus, dass dein System allwissend ist. Also dein System weiß, was ich kann. Also wenn dein System sagt, ich soll mit dir miasmatische Homöopathie machen, kann ich das mit ruhigem Gewissen machen. Weil dein System weiß doch, was ich kann. Und dein System hätte ja auch sagen können, ich bin nicht der Richtige. Und dann hätten wir durchgetestet, wer ist für die miasmatische Homöopathie der Richtige. Und da wäre dann rausgekommen, Peter Gino oder Kuhfuß oder. Also der demokratische Therapeut, der richtet sich nach dem Willen und dem Auftrag des Energiesystems des Patienten und nach nichts sonst. Haben wir nicht sogar ein ganzes Video übers Testen?
Ja, wir haben damals die erste Veranstaltung aufgenommen in Fritz draußen.
Genau.
Das sind 2 DVDs voll.
Und da gibt es 2 DVDs, wo ich einen ganzen Tag über dieses Testen rede. Und wo wir auch eine Testung durchführen. Denn seht ihr das mal, wenn ihr euch interessiert. Ihr müsst nicht testen, um das hier anzuwenden, was ihr hier lernt. Ich rede nur heute über meine Art, damit umzugehen. Petra geht damit ganz anders aus. Petra testet überhaupt nicht. Brigitte geht damit ganz anders aus. Ich glaube, Brigitte testet auch nicht. Ich tue das, weil ich mich irgendwann mal entschieden habe, ich will der Wahrheit des Klienten dienen. Und für mich ist der Test der optimale Weg, an diese Wahrheit heranzukommen. Ja, also, Bevor wir uns über die Ideologie der prozessorientierten Homöopathie unterhalten können, war mir wichtig, dieses Konzept einer demokratischen Medizin vorzustellen, die sich ausschließlich an den Auftrag des Souveräns hält. Und da wir nicht so sind wie unsere Politiker, die uns immer vor der Wahl viel versprechen und danach so gut wie nichts halten, verspreche ich meinen Patienten, ich werde deinem Auftrag folgen und dann halte ich mich auch daran, ohne Tricks. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann diesem Auftrag nicht folgen, dann sag ich, du, tut mir leid. Du testest, ich soll dich alle 14 Tage einmal verhauen, Scherz. Ich bin kein großer Verhauer. Selbst wenn dein Energiesystem das braucht, kann ich nicht mit dienen. Tut mir leid. Und dann trete ich zurück. Der muss sie testen, Krüger will mich nicht verhauen. Wer ist denn der zweitbeste Verhauer? Und dann findet sie vielleicht raus, ja, Jens Brambach. Wenn Krüger mich nicht verhauen will, dann verhaut mich Jens Brambach an zweiter Stelle. Wenn jetzt der Patient prozessorientierte Homöopathie bei mir testet, bedeutet es heute und hier, von mir wahrgenommen und als meine augenblickliche Wirklichkeit von prozessorientierter Homöopathie ausgedrückt, dass er eine Homöopathie haben will, die ihm hilft, in eine Bewegung zu kommen. Er will keine Homöopathie, wenn er bei mir heute und hier prozessorientierte Homöopathie testet, die einfach ein Symptom wegmacht. Dann hätte er nämlich getestet, bewährte Indikation. Da geht es überhaupt nicht darum, Prozess und wohin und was soll ich werden. Da geht es kopfschmerzend, explodierend, Glonoinum. Oder er hätte testen können, miasmatische Homöopathie. Da geht es nicht primär um den Prozess, sondern da geht es zwar auch um einen Prozess, aber um einen völlig anderen. Welche Erbkrankheit habe ich mitgebracht? Wie kriege ich diese Erbkrankheit jetzt aus dem Körper? Wenn er testet prozessorientierte Homöopathie, denn will er eine Homöopathie, die ihm hilft, in Bewegung zu kommen. Die ihm hilft, in einen Prozess zu kommen, der ihn von einem angenommenen Punkt A zu einem angenommenen Punkt B bringt. Wobei wir, wenn wir uns an diesem Prozess orientieren, noch nicht unbedingt Punkt A und Punkt B kennen müssen. Wenn er testet oder sie testet, prozessorientiert, traumorientiert, dann weiß ich, es geht um einen Prozess und du wirst mir zeigen, welche Mittel du für diesen Prozess brauchst anhand deiner Träume. Und dann verschreibe ich dir, bis du was anderes testest, ausschließlich Mittel anhand deiner Träume. Selbst wenn du einen Schnupfen kriegst, würde ich dich fragen, was hast denn geträumt? Und dann sagst du, ja, ich habe geträumt, aus meiner Nase kriechen Würmer, die nach Käse riechen. Und ein Wurm sagt zu mir, dieser Schnupfen soll dich auf deine Faulheit hinweisen. Dann weiß ich sofort, ich muss ihr Sulfur verschreiben. Weiß ich sofort. Und egal, was sie sonst hat, ich würde ihr sofort Sulfur verschreiben. Träumt vom gelben Schnobber, träumt von Würmern, träumt, dass er faul ist. Sulfur, Punkt. Prozess bedeutet, mir geht es darum, mich zu bewegen. Prozess bedeutet, und jetzt spreche ich aus Erfahrung, mir geht es darum, mich zu verwandeln. Mir geht es darum, ein anderer zu werden. Mir geht es nicht darum, nur Symptome wegzukriegen, sondern mir geht es darum, und darum ruft mein Energiesystem nach prozessorientierter Homöopathie. Und jetzt benutze ich mal ein Wort eines meiner hochverehrten spirituellen Lehrer, Karl Fried Graf Dirckheim. Zu werden, wie ich gemeint bin. Durchlässig zu werden für das, was ich eigentlich bin. Ein anderes Dirckheim-Wert. Transparent zu werden für meine immanente Transzendenz. Durchlässig zu werden durch das in mir für das in mir wohnende, überweltliche, göttliche Licht. Also Prozess bedeutet Bewegung, Prozess bedeutet werden, Prozess bedeutet verwandeln. Und eine prozessorientierte Homöopathie orientiert sich an diesem bewegten, wandelnden, befreienden, erweckenden. Was man erlebt, wenn man Menschen prozessorientiert behandelt, ist tatsächlich, dass zum Glück auch körperliche Symptome weggehen, dass aber oft in der Seele des Menschen, in seiner Schöpfungswirklichkeit, in seiner Schöpferkraft sich zuerst was ändert und ihr Dinge in seinem Leben ändert und in seinem Denken ändert und in seinem Schöpfen ändert, woraufhin dann körperliche Symptome verschwinden und wir immer sagen, durch den Prozess der Wandlung ist das körperliche Symptom überflüssig geworden. Wir beachten auch in einer prozessorientierten Homöopathie ohne Frage körperliche Symptome, aber unter dem Aspekt, wo ist der intelligente Sinn der Schöpfung dieses Knieschmerzes, dieses Fußpilzes, dieses Magenschwürs? Wo will mich dieses Symptom hinführen? Worauf will mich dieses Symptom aufmerksam machen? Wovor will mich dieses Symptom bewahren? Kleines Beispiel einer Patientin, die zu mir kommt mit heftigsten Kniegelenkbeschwerden. Sie hat eine diagnostizierte Arthrosis deformans, also eine deformierte Abnutzung des Kniegelenks. Und sie hat eine Einweisung zur Operation und man will ihr ein neues Kniegelenk einsetzen. Problem ist, diese Patientin ist noch relativ jung, ist erst Anfang 40, bisschen jung für so ein künstliches Gelenk. Sie war beim Reich Schörling, der Reich Schörling hat sie getestet. Also nochmal ein Wort, ich will heute nicht, jetzt ist Schluss mit Übertesten erzählen. Wer mehr über Testen wissen will, CDs, DVDs, Testkurs. Ihr könnt auf meine Website gehen, www.andreas-krüger-berlin, Krüger mit UE, allesklein.de. Und da geht ihr zum Klick-Testbogen. Dann könnt ihr euch mal so einen Testbogen angucken, den kann man sich auch runterladen. Wa? Den könnt ihr euch auch runterladen, kostet nichts, bei mir ist alles umsonst. Na, nicht alles, aber alles von der Website ist umsonst. Könnt ihr mitarbeiten, könnt ihr machen, was ihr wollt. Und dann seht ihr einfach mal, was wir alles testen. Wir testen hunderte von Verfahren bei unseren Klienten. In weniger wie einer halben Stunde. Das geht rapzapp. Und dann seht ihr auch mal so an Beispielen, wie so ein Testplan aussieht und wie wir testen, was der Patient alles braucht, um, wenn denn noch möglich, zu 100% Heilung zu kriegen, etc., etc., etc. Darum will ich jetzt hier gar nicht weiter eingehen. Das seht ihr alles auf der Website, wenn ihr klickt, Testbogen und Testbogenbeispiele. Dieser Patient testete, ich soll mit ihm Leibarbeit machen. Okay, 5-mal. Relativ wenig, aber heute weiß ich, warum 5-mal reichten. Dann testete der Patient, ich soll ihm Ohrakupunktur machen. War auch klar, einfach um die Schmerzen zu lindern. Und dann testete der Patient, ich soll mit ihm 4-mal avatäterische Seelungsseelenhaltungsarbeit machen und ich sollte ihm nach avatäterischen Gesichtspunkten ein homöopathisches Mittel verschreiben. Ihr werdet hier an diesem Haus oft den Begriff Avatäter hören. Das ist ein Begriff, der ist hier an diesem Haus geboren. Der ist aus diesem Haus herausgebrütet worden, herausgeschöpft worden. Und wenn ihr euch dafür interessieren solltet, müsst ihr euch nicht, was eure Ausbildung betrifft. Ihr könnt auch eure Ausbildung machen, ohne euch einmal für dieses Wort interessiert zu haben. Wenn ihr euch aber, vielleicht merkt ihr der ein oder andere, Wort ist interessant, was ist denn das? Avatäter, habe ich ja noch nie gehört, gab es auch nicht, habe ich kreiert. Stimmt nicht, hat mein Coach kreiert. Ich habe ihm gesagt, was dieses Wort ausdrücken soll und mein Coach hat gesagt, dann nehm doch Avatäter. Weil ich wollte irgendwas mit Avatar und Täter. Erst wollte ich es täterorientierte Seelsorge nennen. Da haben alle Leute gesagt, oh mein Gott, dann denken alle, du willst die Leute zu Kinderschändern machen. Und dann dachte ich, na, dann nenne ich es avatarische Seelenheilkunde. Da haben gesagt, Avatarprozess gibt's schon, ist geschützt. Und dann hat mein Coach gesagt, Avatäter. Also wenn ihr euch dafür interessieren solltet, geht ihr auf meine Seite, klickt an Avatäterbriefe. Da stehen inzwischen 19 Briefe, die ich an meine Schüler schreibe. Ich bilde Menschen aus in dieser Arbeit. Kann aber auch jeder lesen, auch wenn er kein eingeschriebener Avatäter-Schüler von mir ist. Und wenn ihr diese Briefe gelesen habt, wisst ihr, was ich damit meine. Wenn ihr diese Briefe diese Woche noch lest, dann kommt ihr an diese Briefe ganz leicht dran. Wenn ihr diese Briefe diese Woche nicht mehr liest, werdet ihr daran nicht mehr so leicht drankommen, weil wir diese Briefe aus wettbewerbsrechtlichen Gründen rausnehmen müssen für den völlig freien Zugriff. Wenn ihr diese Briefe langfristig weiterlesen wollt, weil da kommt fast jede Woche ein Brief dazu, dann müsst ihr eine Mail schreiben an Michael Aulbach. In diese Mail müsst ihr schreiben, was hat denn der für eine Webadresse? Schulwebadresse, wa?
Ja, Michael Aulbach at FDH. Einfach auf die Schulwebseite gehen, www.samuel-hahnemann-schule.de oder wie auch immer, fdh-sas-berlin.de,
ja.
Und dort dann unter Kontakt.
Unter Kontakt. Und die Michael Aulbach schreibt ihr eine SMS. Hallo, ich interessiere mich für die Avatäterbriefe. Ich bin Schüler in Protzum 15 seid ihr jetzt, wa? Ich bin Schüler in Protzum 15. Und dann sagt ihr, aber bitte nicht weiter erzählen nach außen. Kennwort, Hula. Das ist mein zweiter spiritueller Name gewesen. Hula, H-U-L-A. Das ist polynesisch und heißt der Tänzer. Kennwort Hula. Und dann schickt euch der Michael Aulbach, wie heißt das, Passwort. Wa? Ein Passwort zurück. Und mit diesem Passwort könnt ihr dann immer zu den Avatäterbriefen und die dann immer lesen. So oft wie ihr wollt. Ich finde es völlig irre, dass wir das machen müssen. Aber es gibt in Berlin ganz viele arbeitslose Rechtsanwälte, die Webseiten durchforsten und dann Abmahnungen verschicken zu 1.500 Euro. Und da ich da auch Fälle darstelle, auch wenn ich die entfremdet habe etc., haben unsere Anwälte gesagt, das könnte mir als Werbung ausgelegt werden. Und darum machen wir daraus, wie nennt man das, ein Portal oder wie nennt sich das? Machen wir jetzt ein Portal, da kommt man nur über Passwort rein, dann ist es sowas wie kollegialer Austausch und dann darf ich das. Ich finde das völlig bescheuert, aber ist so. Also Michael Aulbach, ihr möchtet ein Zugangswort für die Avatäterbriefe, ihr seid Schüler von Protzum 15 und Kennwort Hula. Und dann kriegt ihr das Ding und dann könnt ihr jede Woche da reingucken. Apropos Infos, ihr kriegt als Kurs, müsste in eurem Fach heute gewesen sein, noch kein Schwarminfo in deinem Fach? Bist du Klassensprecher? Hast du schon in dein Fach heute geguckt?
Ich habe gerade was vorgegriffen.
Da ist es doch. Schickt ihm gleich morgen eine Mail, ihr braucht es. Aber ihr kriegt einmal mein Informationsblatt an euch, einmal in die Klasse und dann ist es aber auch nochmal auf der Website. Und dazu braucht ihr wohl nochmal dieses andere Passwort. Also ihr braucht mehrere Passwörter. Ist ja alles sehr geheimnisvoll. Und da gebe ich euch ganz viel Informationen über alles, was hier stattfindet, was hier wichtig ist, etc. Und dann bin ich einmal in der Woche, haben wir es auf einmal geschafft oder musstest du teilen heute?
Teilen.
Ausnahmsweise mal, ich war heute eine Minute zu lang, darum musste Holger teilen. Sonst bin ich immer mit einem Block bei YouTube unter Nestlieder. Das ist meine wöchentliche Informationsansprache an alle Mitglieder und Mitgliederinnen unserer Schule.
Heute
ist Nestlieder 9 und 10, oder? Oder ist es einfach
9.1
und 9.2. Da erzähle ich euch alles, was mir gerade so wichtig ist, lese euch meistens noch ein Gedicht vor, manchmal philosophiere ich ein bisschen, primär weise ich euch auf Dinge hin, die wichtig sein können. Nestlieder. Einfach eingeben, Nestlieder, wa?
Nestlieder, ja. Ja. Oder Andreas Krüger, Nestlieder oder so ähnlich.
Aber Nestlieder habe ich letztens probiert, bist du sofort auf der Seite.
Und die Seite heißt, also der Kanal heißt
Wolf und Engel.
Wolf U. Engel.
Wir reden jetzt vom Internet.
Ja. Wir reden jetzt von YouTube. Von YouTube. Ja, wo komme ich gerade her?
Von der Patientin.
Patientin, Arthrose, Hüftgelenk, hat getestet, ich soll mit ihr avatäterische Seelenhaltung machen, Seelenhaltungsarbeit machen und ihr ein avatäterisches Mittel suchen. So, und jetzt geht's los. Und das war sehr, sehr spannend. Darf ich trotzdem mal ein bisschen aufstehen, Holger? Wenn man testet, dass jemand avatäterisch behandelt werden soll, ob jetzt seelsorgerisch durch Avatäter-Training oder homöopathisch, dann bedeutet es, dass das Energiesystem des Patienten möchte, dass man es total ehrt als Schöpfungsinstanz. Und dass man ganz stark davon ausgeht, dass alles, was ist, Schöpfung ist. Meine Schöpfung. Und dass alles, was ist, sinnvoll ist. Kreativ und zielorientiert. Ich gehe aber nur von dieser Annahme aus, wenn ein Energiesystem zu mir sagt, ich will avatäterisch behandelt werden. Wenn ein Energiesystem das nicht sagt, gehe ich nicht davon aus. Denn darf jeder weiter armes Opfer bleiben, was sich ja total toll fühlt. Wir sind ja gerne Opfer. Alle sind schuld, nur wir nicht. Wir sind Opfer. Und vielleicht sind wir ja auch oft Opfer. Wenn aber ein Energiesystem sagt, ich will aber täterisch behandelt werden, dann ist Schluss mit Opfer sein. Weil dann sagt dein Energiesystem zu mir und es wird einen Grund haben, dass es das zu mir sagt. Ich will nicht, dass du mit mir opferorientiert arbeitest. Ich will, dass du mit mir täterorientiert arbeitest. Dass du mich erst als Schöpfer meiner Kniearthrose und dass du diese Schöpfung Kniearthrose ernst nimmst und mit mir gemeinsam schaust, warum habe ich mir die erschaffen? Und wie kann ich mir die entschaffen? Ent mit D gibt es normalerweise nicht in der Grammatik. Entschöpfen würde man normalerweise mit T schreiben, aber im avatäterischen Terminus schreiben wir das mit D. Weil wir etwas zu Ende schöpfen. Wir schöpfen uns die Kniearthrose und wir schöpfen sie uns wieder weg. Und wir gehen davon aus, dass es geht. Und es geht, wenn jemand testet, er will aber täterisch behandelt werden. Ja, was habe ich mit der Frau gemacht? Ich habe erstmal kein Mittel primär gesucht für Kniearthrose. Weil sie hat ja nicht getestet, bewährte Indikation, sie hat nicht getestet, organorientiert, sie hat nicht getestet, etiologieorientiert, sie hat avatäterisch getestet. Und wenn wir Avatätern, ob jetzt im Training oder homöopathisch, dann stellen wir die Frage, das ist die typische Avatäterfrage, wenn diese Kniegelenksarthrose intelligent und zielorientiert ist, was ist die gute Absicht dieser Kniearthrose? Woran hindert sie dich, was du tun würdest, wenn du sie nicht hättest, wovor du aber eine wahnsinnige Angst wahrscheinlich hättest, es zu tun? Frage verstanden? Alle? Mein Gott, seid ihr schlau. Die meisten scheitern monatelang nur an dieser Frage. Ihr seid ein schlauer Kurs. Ihr seid 15, wa? Ja, Quersumme 6. Ihr seid die Teufel. Nee, Quatsch! Ihr seid doch 15. Augenblick. Ihr seid die Teufel. Und euer Ziel ist die 6, die Liebenden. Schön, ja. Darum seid ihr so schlau. Darum habt ihr diesen Satz sofort verstanden. Dumme Kurse brauchen, um den Satz zu verstehen, 3 Monate. Ja. Und dann habe ich die Frau gefragt, ja. Was würdest du denn machen? wenn du gehen könntest. Weil die konnte fast nicht mehr gehen. Und dann guckt die mich an, fängt an zu weinen, ist völlig fertig, hat die gesagt, na, so eine scheiß Frage hat mir noch nie einer gestellt. Habe ich gesagt, du, ich bin daran völlig unschuldig. Du hast beim Reich Schörling auf die Frage Atta ein kurzes Bein gekriegt. Nur deswegen frage ich dich das. Wenn du irgendwas anderes getestet hättest, hätte ich dir die scheiß Frage überhaupt nicht gestellt. Dann sagt er, na, die Antwort ist einfach. Ich würde gehen. Sag ich, ach, du würdest gehen. Ja, von wo nach wo? Sagt sie, ich würde weggehen. Von meinem blöden Mann und meinen nervenden Kindern. Ja, willst du weggehen? Ist ja interessant. Sag ich, ist ein hoher Preis, dass du bleibst. Lässt dir dein Knie rausschneiden, nur um nicht zu gehen. Sag ich, ziemlicher Hammer. Wirst schwer krank, wirst zum Krüppel, nur um nicht zu gehen. Ich sag, wie ist denn bei dir in der Beziehung? Ach, der Alte guckt nur noch Sportschau und irgendwie ist alles furchtbar. Und die Kinder sind nervig. Ich habe so die Schnauze voll. Ich will nur weg. Aber ich kann natürlich nicht weg. Sag ich, ja, was passiert denn, wenn du gehen würdest? Oh, sagt sie ganz furchtbar. Dann schimpfen meine Eltern, dann schimpfen die. Sag ich, ja. Aber ist es wirklich dieses Schimpfen? Gehst du nicht, weil die schimpfen? Sagt sie, ah, nee, es ist was anderes noch, es ist was anderes. Sag ich, ja, was ist es denn? Wenn ich daran denke, ich gehe, dann kriege ich totale Angst. Dann habe ich das Gefühl, vernichtet zu werden. Dann habe ich mit ihr angefangen, Atta-Training zu machen. Das kann ich jetzt hier nicht in allen Einzelheiten beschreiben. Wenn ihr einmal die Briefe lest, wisst ihr, was das ist. Das ist eine Art von Arbeit, wo ich den Patienten animiere, sich rhythmisch zu klopfen, in Gefühle hineinzugehen, zusätzlich mit meiner Rassel, ich sag mal, Lösungsgeräusche mache und den Patienten durch Dinge, die ich ihm sage, auffordere, in dieses Gefühl hineinzugehen. Und wo man dann durch die Löschung von sogenannten Sekundärgefühlen an das Primärgefühl, an die Primärangst kommt. Und dann habe ich das mit ihr gemacht. Wenn ich aus meiner Familie weggehe, werde ich existenziell vernichtet. Und dann kam ein Bild, nachdem wir uns da durchgeattert hatten, wie wir das nennen. Und dieses Bild kam total plötzlich. Sie steht auf einem Scheiterhaufen und sie wird verbrannt. Sie steht auf einem Scheiterhaufen und sie wird verbrannt. Und das sind Wahnsinnsschmerzen und Wahnsinns-Martha. Und ich gehe weiter und wir kommen in ein Bild, wo sie ganz gesund mit freien, schmerzfreien Knien, mit ihren Kindern auf einem großen Motorrad sitzt, ein Kind im Beifahren, ein Kind hinten drauf. Und sie fährt eine Straße lang und ihre langen Haare, sie hatte, als sie zu mir kam, so einen ganz strengen Haarschnitt, die flattern im Wind. Und sie hat ein wahnsinniges Gefühl von Freiheit. Und sie steht nach der Arbeit auf und das erste Mal seit 5 Jahren tut ihr Knie nicht mehr weh. Leider tat es nach 5 Minuten wieder weh. Und dann habe ich gesagt, gut, ich soll sie atta-technisch, homöopathisch behandeln. Jetzt gäbe es 2 Möglichkeiten. Angst zu gehen, aus Angst verbrannt zu werden. Ich lösche ihre Angst vor Verbrennung, wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, ich gebe ihr ein Mittel, was ihr hilft, den Mut zu kriegen, zu gehen. Weil das Bild sagt ihr ja was? Freiheit ist möglich. Lange Haare sind möglich. Was bedeuten lange Haare? Jeder jungianisch ausgebildete Traumdeuter weiß es. Mächtigkeit. Haarausfall ist meistens eine Schöpfung, die mich auf meine Ohnmacht hinweisen will. Wenn im Traum die Haare wieder lang sind, heißt es, ich kriege meine Macht wieder. Wenn man Menschen ohnmächtig machen will, schneidet man ihm die Haare ab. Wenn er ins Militär kommt, zum GIs, Haare ab. Wenn er Sklave wird, Haare ab. Wenn er Mönch wird, Haare ab. Im orthodoxen Judentum, wenn ich heirate, Haare ab. Wann immer man einen Menschen seine Kraft nehmen will, Haare ab. Was war für uns Hippies unser langes Haupthaar? Freiheit. Revolte. Babam, babam, babam. Was ist für Männer das Schlimmste, was es gibt? Jedenfalls, wenn sie Lykopodium sind, wenn sie ihre Haare verlieren. Keiner darf das sehen. Die vier Haare, die noch übrig sind, werden elegant so schräg rübergekämmt. Und der lykopodische Hippie macht sie sich zum Schwänzchen. Ja, welches Mittel habe ich ihr gegeben? Ich habe noch mal kurz Reik angerufen. Habe gesagt, Reik, könntest du mir ganz kurz noch eine Frage testen? Soll ich mich eher am Problem orientieren oder eher an der Lösung? Reik, zack, zack, es geht in 2 Sekunden. Lösung. Ah, wunderbar. Dann habe ich in das wichtigste Buch geschaut, was wir prozessorientierten Homöopathen benutzen, von Martin Bohmhardt, wie heißt es, Repertorium der symbolischen Materia Medica, habe da geguckt unter Heilung und habe da geguckt unter Freiheit. Steht nur ein Mittel, Tuberculino, ein homöopathisches Mittel, was gewonnen wurde aus dem Sputum eines Tuberkulosekranken. Und ich habe ihr das gegeben. Ich habe ihr das gegeben. 3 Tage später erzählt ihr Mann ihr, er hätte jetzt eine Freundin und würde sie verlassen. Ihr Mann erzählt ihr das. Und sie sitzt da und der Mann wundert sich total und sagt, okay. Ja, und die Kinder will ich nicht, die kannst du behalten. Und sie guckt ihn an und sagt, ja, okay. Ja, und wegen dem Geld musst du dir auch keine Sorgen machen. Männer mit Freundinnen haben meistens ein schlechtes Gewissen. Das geht klar, das machen wir alles vertraglich. Ich sagte, okay. Die Geschichte ist jetzt ein gutes halbes Jahr her. Sie ist nicht operiert. Sie ist beschwerdefrei. Und vor 6 Wochen hat sie sich eine Seitenwagenmaschine gekauft. Es gibt einen schönen Satz von Verena Stephan. Ich kann meine Träume nicht fristlos entlassen. Ich schulde ihnen noch mein Leben. Diese Frau hat die Schöpfung ihrer Kniearthrose überflüssig gemacht, indem sie die Botschaft dieser Kniearthrose, komm in die Bewegung, geh in die Freiheit, realisiert hat. Und ihre Realisationsschöpfung war, dass der Mann mit einmal eine Freundin hatte. Was günstiger für die Unterhaltszahlung war. Wenn sie ihm gesagt hätte, und Männer sind furchtbar narzisstisch, verlasse einen Mann und er macht nur Zicken. Lasse dich von einem Mann verlassen und er hat ein furchtbar schlechtes Gewissen und tut alles dafür, dass du ihn nicht hast. Männer möchten, auch wenn sie gehen, von ihren Frauen weiter geliebt werden. Die Frauen sollten denn wenigstens so tun, als wenn sie sie weiter lieben. Wenn du einen Mann verlässt, ist der einfach zickig. Das ist so, als wenn ihn Mama verlässt. Das verkraftet er nicht. Und darum hat sie sich als große Schöpferin eine Situation geschaffen, wo er ging. Und jetzt fährt sie mit ihren Kindern. Ich glaube, was hat sie sich gekauft? Wie heißt diese Ostmarke, die es jetzt auch noch gibt? Ich glaube, irgend sowas. War nicht so teuer und jetzt fährt sie, wenn ihr mal jemand sieht. Und was hat sie sofort unter dem Tuberkulinum angefangen zu tun? Sie hat sich die Haare wachsen lassen. Sie ist jetzt Ende 30, ist eigentlich nicht das Alter, in dem man das tut, aber letztens kam so und sagt, Herr Krüger, hört sich ein bisschen verrückt an für eine Mutter von zwei Kindern, aber ich habe mir überlegt, ob ich mir die dretten lasse. Also so diese Rasterzäpfchen. Habe ich sofort an mein nächstes Mittel gedacht. Dann dürfte sie aber nicht mehr Atta testen, sondern symbolorientiert. Dann würde ich ihr Cannabis Indica geben. Cannabis Indica ist das wichtigste Mittel, Verlangen nach Dreads. Wenn Leute ein richtig starkes Verlangen nach Dreads haben und dann themenorientiert testen, kriegen sie sofort Cannabis Indica. Ja. Und ich werde sie jetzt erstmal mit dem Tuberkulinum laufen lassen. Und dann wird sie sich, sie hat sich schon zweimal von Reik nachtesten lassen. Und es kam jedes Mal raus, ja, Tuberkulinum ist noch richtig. Und dann werde ich irgendwann mal einen Test kriegen, wo vielleicht rauskommt, jetzt bitte potenzialorientiert oder. Gut. Wie lange behandeln wir jemanden prozessorientiert? Solange sein Energiesystem danach ruft. Wenn das Energiesystem nach 2 Jahren prozessorientierter Behandlung sagt, so jetzt will ich miasmatisch behandelt werden oder nach Segal behandelt werden oder nach Vitulkas behandelt werden und wir können das, wechseln wir das Format. Wenn wir das nicht können, schicken wir den Patienten zu jemand, der es kann. Also ein Kennzeichen eines demokratischen und prozessorientierten Therapeuten ist zum Beispiel, dass er seine Patienten nicht bindet. Er ist bereit, sie jederzeit ziehen zu lassen. Und er ist auch nicht narzisstisch gekränkt, wenn sie gehen. Viele Therapeuten sind ja wahnsinnig narzisstisch gekränkt, wenn ihre Patienten sie verlassen und machen dem Patienten richtig Druck. Gut, nur habe ich zum Glück mehr Patienten, wie ich behandeln kann. Aber ich hoffe, auch wenn ich nicht so viele Patienten hätte, dass ich trotzdem die demokratische Grundgesinnung beibehalten würde, wenn der Patient sagt, er möchte woanders hin und es dann auch noch testet, dass der andere besser für ihn ist, wie ich im Augenblick, ihn dann ziehen zu lassen. Mit der Vorgabe, dass er auch jederzeit zurückkommen kann. Wenn er vielleicht wieder testet, ich bin der Richtige, oder wenn es seinem Empfinden ist. Ja, prozessorientierte Homöopathie, demokratisch und bewegungsorientiert. Bewegungsorientiert, werdeorientiert, schöpfungsorientiert, wachstumsorientiert. Werden, wie wir gemeint sind. Ich möchte den ersten Teil meiner Vorlesung abschließen mit einem Traum, der bis heute meine Arbeit bestimmt und ja eigentlich, was Heilen betrifft, bis heute meine prägende Wirklichkeitsschöpfung ist. Weil als Avatäter weiß ich, dass ich mir diesen Traum erschaffen habe, um mein tagesbewusstes Selbst auf was hinzuweisen, aufmerksam zu machen. Dieser Traum, den hatte ich vor vielen, vielen, vielen Jahren, kurz nach meiner Begegnung mit Bert Hellinger, dem Begründer der Aufstellungsarbeit, nicht dem Begründer, dem Populärmacher der Aufstellungsarbeit. Und dieser Traum sah wie folgendermaßen aus. In diesem Traum trafen sich 2 Menschen. Ramana Maharshi, der große indische Lehrer des Advaitas, der Lehre von der Nichtzweiheit, und Bert Hellinger. Und Ramana, damals schon tot, sagte zu Bert Hellinger, du lebst, darum sag du's ihm. Und dann sagte Ramana zu Bert Hellinger, Heilung ist Freiheit. Und Freiheit ist Heilung.